Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, wir sind's, der HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Da sind wir wieder, Sven.
Ja, lange ist's her. Dich kenne ich schon gar nicht mehr. Also wenn wir nicht ab und zu mal zusammen ins Stadion gehen würden, würde ich gar nicht mehr wissen, wie du aussiehst. Aber wie du dich anhörst, weiß ich noch.
Ist ja schon mal was. Mein Name ist übrigens Tanja, nur falls das irgendjemand vergessen hat. Gestern haben wir uns heute auch nochmal wieder eingeladen. Und zwar ist da zum einen Jörg Tegelhütter, bekannt auch als Tier im Tor vom NDR. Und da sage ich doch mal Moin.
Ja, Moin aus Langenhorn.
Und als zweiten Gast haben wir dabei den Henning. Der ist auf Twitter als Hartknob86 unterwegs und ist auch bereit, mit uns zu diskutieren. Moin, Henning.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Jo, unser Thema ist mal wieder der HSV. Die Gerüchteküche brodelt. Hatten wir ja schon lange nicht mehr, aber kommt dann doch wieder an. Aber fangen wir doch mal von hinten an. Jörg, schafft der HSV diese Saison den Aufstieg?
Wenn er sich zusammenreißt, hat er ziemlich gute Chancen, würde ich sagen. Weil ich habe das schon vor Wochen wirklich erzählt und zwar allen, die es am Ende gar nicht mehr hören wollten. Ich habe gesagt, die haben so ein geiles Restprogramm. Wenn die jetzt einfach mal ihre Spiele gewinnen, dann haben die eine reelle Chance. Und ich bleibe dabei, wenn der HSV am Ende der Saison 60 Punkte hat, dann sieht das richtig gut aus, weil ich wirklich davon ausgehe, dass die anderen hier und da noch ein bisschen was liegen lassen.
Jörg, das Wörtchen wenn. Wird der HSV denn am Ende der Saison 60 Punkte haben?
Ja, da habe ich dann auch wieder so meine Zweifel. Ne? Man kann ja sagen, immer wenn es dann richtig ernst wird, wenn es um irgendwas geht, ja, dann geht beim HSV. In der Vergangenheit war es ja so, oftmals eben nicht mehr allzu viel. Und das ist ja wirklich schade. Also ich traue es dem Verein wirklich zu, muss man sagen, dass man jetzt auch Hannover schlägt. Auch da ist die Ausgangsposition inzwischen ja super günstig, weil 96 ist inzwischen auch gerettet, plant schon die neue Saison. Da ist also wirklich alles tutti sozusagen. Ja, und dann fährt man nach Rostock, ne? Am letzten Spieltag. Hansa auch gerettet, für die geht es auch um nichts mehr. Ja, und dann wäre es ja natürlich ein unfassbarer, schlechter Scherz, wenn der HSV dann dort tatsächlich nicht gewinnen sollte und am Ende einen der ersten drei Plätze verspielt. Aber ausschließen kann man das nach den Erfahrungen der Vorjahre natürlich nicht, aber die Chance ist wirklich so groß eigentlich wie lange nicht, dass der HSV da wirklich am Ende so als lachender Dritter oder Zweiter vielleicht sogar vorbeizieht.
Henning, wie optimistisch bist du?
Ja, wie optimistisch bin ich? Die ganz hervorragende Frage zum Start gleich. Nein, es ist einfach so, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, sprich 6 Punkte einfahren, dann sehe ich da auch durchaus noch die Möglichkeit, dass wir auf Platz 3 springen. Alles andere halte ich für unrealistisch.
Ja, Tanja, ich bin ja, hab ja vorhin schon gesagt, ich bin der festen Meinung, dass Schalke und Werder durch sind. Schalke braucht 2 Punkte, das werden sie schon irgendwie hinkriegen. Fanunterstützung von St. Pauli und von Nürnberg ist ihnen sicher. Wie siehst du das, Werder, Tanja? Kriegen wir die?
Ich glaube nicht, die haben auch so ein leichtes Restprogramm. Aue haben wir selber gesehen, das ist jetzt nicht so unbedingt der große Stolperstein. Und Regensburg, auch eher nicht. Also von daher, wenn, dann geht es noch um Platz 3 und da irgendwie Darmstadt zu catchen.
Gut, damit haben wir das einmal geklärt. Also ich bin übrigens der Meinung, dass wir unseren Stammplatz wiederbekommen, den 4., weil ich auch irgendwo das Gefühl habe, dass Darmstadt noch mindestens diese 4 Punkte holen, die sie brauchen. Aber das ist nur so meine persönliche Meinung. Ich würde mich durchaus freuen, wenn es nicht so wäre. Kann man mal so sagen. Jörg, momentan ist die Entwicklung im HSV immer so das große Thema. Siehst du eine positive Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten?
Ja, eine Entwicklung sehe ich auf jeden Fall, muss ich sagen, unter Tim Walter, wobei mir das am Ende auch oftmals zu sehr herhalten musste, wenn es dann immer wieder Rückschläge und Enttäuschungen gab. Also ich erinnere mich noch ganz gut an das Spiel bei Holstein Kiel. Da war ich als Reporter für NDR2 da unterwegs und ich muss sagen, ich war einfach echt wirklich bedient. Also ich war beeindruckt von Holstein, muss ich sagen, weil das eine Mannschaft war, die gespielt hat wie eine Mannschaft, die nicht absteigen will, aber der HSV hat leider nicht gekickt wie eine Mannschaft, die aufsteigen möchte. Und am Ende stand Tim Walter dann da wieder und sagte, ja, wichtig sei die Entwicklung. Und ich frage mich dann halt irgendwann, Mensch, ein paar Spieltage vor Schluss, Entwicklung, ja, es ist wichtig, ist auch richtig, aber da musst du natürlich auch irgendwann mal aus dem Quark kommen und sagen, hey, wir wollen jetzt mehr, wir wollen natürlich aufsteigen. Und ich finde schon, dass der HSV da einen Schritt gemacht hat, einen richtigen Schritt. Allerdings muss das für mich auch noch wirklich deutlich weitergehen, denn man hat ja immer wieder in einigen Spielen gesehen, dass der HSV in bestimmten Spielen zu ausrechenbar ist, zu leicht zu durchschauen. Ja, und dann natürlich eben die Punkte nicht holt oder die Spiele gar verliert. Also da kann wirklich noch einiges folgen. Aber insgesamt, wenn man das jetzt mal vielleicht über den Zeitraum der bisherigen Saison sieht, sehe ich absolut eine Entwicklung. Und ich finde, dass da die Mannschaft, der Verein auch auf dem richtigen Weg ist.
Henning, was denkst du, hat der HSV in der Hinrunde zu viele Punkte liegen lassen bei den ganzen Unentschieden oder eher in der Rückrunde bei den 4 Niederlagen, die es gab?
Also das ist schwer, jetzt an den einzelnen Spielen festzumachen. Ich finde, gerade am Anfang sollte man auch beachten, dass wir eine ganze Reihe von Neuzugängen hatten, die sich auch alle in die Mannschaft erstmal integrieren müssen, denen man immer eine Anlaufphase genehmigen muss. Und das vergessen wir leider viel zu häufig. Und in der Rückrunde waren natürlich unglückliche Niederlagen dabei, aber es waren auch in der Hinrunde glückliche Punktgewinne dabei. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn es insgesamt nachher 60 Punkte werden, dann hat man eine gute Runde gespielt. Wenn man in die letzten 5 Jahre guckt, dann hätte das, ich glaube, nur einmal nicht zu einem Relegationsplatz gereicht. Und mehr kann man dann eben nicht erwarten, wenn 2 große Mannschaften wie Schalke und Bremen dabei sind, die jetzt auch nach Anlaufschwierigkeiten die Kurve gekriegt haben und ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und dann ist eben das, oder dann kommt das unterm Strich dabei rum, was dann jetzt dabei rumkommen wird. Und dann hoffentlich 60 Punkten. Ich möchte auch nochmal zur Entwicklung der Mannschaft was sagen.
Gerne.
Ich finde, dass wir deutliche Schritte nach vorne gemacht haben. Das lässt sich auch an den Zahlen belegen. Ne? Nicht umsonst haben wir das beste Torverhältnis und die wenigsten Gegentore kassiert. Das hätte ja am Anfang der Saison auch keiner erwartet, weil ja eigentlich immer gesagt wurde, ja, Walter Ball, sehr risikofreudig, schnell mal 2, 3 Gegentore möglich. Das ist ja fast gänzlich ausgeblieben. Und das, finde ich, hat die Mannschaft gut adaptiert. Wo es dann natürlich hakte, war in der Spitze der Qualität. Das muss man ganz einfach so sagen. Und das liegt dann aber auch nicht an den jungen Wilden. Das liegt dann eher daran, ja, dass da vielleicht auch gerade auf den Flügeln ein gewisses Upgrade fehlt.
Ja, Walter Ball, lass uns den Ball mal aufnehmen, Jörg. Diese, was dem HSV ja oder gerade auch Walter vorgeworfen wird, dieses risikoreiche Spiel, ist gut. In meinem Alter denkt man immer, ob ich den nächsten Angriff dann auch noch überlebe, dass das dann immer solche Sachen. Zum Glück ist Tanja an dem mir, die muss mich dann da rausschleppen. Aber wie siehst du das? Ist das wirklich so risikobehaftet oder ist das ein ja, probates Mittel, um auch mal was anderes zu machen als alle anderen Vereine?
Ja, das ist sein Stil. Das hat er schon bei anderen Vereinen versucht zu praktizieren, dann immer mit mehr oder weniger großem Erfolg. Also mit ziemlich großem Erfolg fand ich damals bei Holstein Kiel. Das war eigentlich eine No-Name-Mannschaft, die gerade zerkauft worden war und die hat er übernommen und ich glaube, die sind am Ende 8. oder 9. da geworden. das war dann ja auch der Grund, warum er nach Stuttgart wechselte, weil der VfB dann einen neuen Trainer suchte und da ist er dann halt krachend gescheitert, weil das lässt sich halt natürlich nicht ja, auf alle Mannschaften, auf alle Vereine natürlich so anwenden. Ich finde das schon gut. Ich finde es manchmal nur halt, dass er dann zu sehr daran festhält. Ja, ich nenne euch jetzt mal ein Beispiel, wo mir das extrem krass aufgefallen ist, auch wenn ihr jetzt vielleicht sagen werdet, ja, aber komm, das war Bundesliga, das war ein Champions-League-Aspirant. Also ihr wisst, ich meine das Pokal-Halbfinale gegen Freiburg. Ja, dass du dann so daran festhältst und sagst, wir müssen das hinten raus spielerisch lösen, das guckt sich Freiburg oder hat sich Freiburg wirklich genau 17 Minuten angeguckt und da stand es 0-2. So, und das, da würde ich mir dann einfach wünschen, dass man dann auch mal flexibler ist, dass man da so ein bisschen von runter geht. Aber, und so habe ich Tim Walter aus der Ferne immer beobachtet, das ist halt auch irgendwo ein sturer Kerl. Ne? Der lässt sich dann da eben nicht reinreden. Ja, und dafür zahlt er oder zahlen dann seine Mannschaften natürlich manchmal auch Lehrgeld. Aber insgesamt bin ich bei Henning. Ich finde, das sind gute Schritte, die man jetzt hier und da einfach noch ein bisschen modifizieren muss, wo man mal ein bisschen ran muss. Und dann kann das weitergehen. Das ist auch der Grund, warum ich mir wünschen würde, dass der HSV jetzt endlich mal auch den Mumm hat, ich sag mal, mit dem Trainer in die zweite Saison zu gehen. Das fände ich jetzt in dem Fall wirklich eine gute Entscheidung. Und zwar unabhängig davon, ob die Mannschaft jetzt am Ende noch irgendwie in die Relegation geht oder wieder Vierter wird, das ist dann ganz egal. Aber das wäre mal wirklich so ein erster Ansatz von Konstanz.
Henning, wenn wir uns nochmal das Pokal-Halbfinale in Erinnerung rufen, ja, da wurde natürlich versucht, der eigene Stil durchzudrücken, aber wären die Gegentore in den ersten 17 bis 20 Minuten nicht gefallen, wenn der HSV sich versucht hätte, hinten einzuigeln? Können die das überhaupt?
Nee. Also wenn man eine DNA entwickeln möchte und die ist man dabei gerade zu entwickeln oder man ist auch schon auf gutem Wege, dann muss man ganz klar sagen, das können wir, glaube ich, nicht. Da wäre die Gefahr genauso groß, dass man eben dann nach Flanken die Qualität der Flanken der Freiburger ist ja nachgewiesen, dann hätte man genauso gut Gegentore kriegen können. Ich bin bei Jörg, dass ich uns trotzdem relativ chancenlos gesehen habe gegen Freiburg, auch wenn dann natürlich noch ein gutes Aufbäumen kam und man hatte auch Chancen oder auch große Chancen. Aber insgesamt glaube ich auch, dass Freiburg jederzeit noch wieder hätte zulegen können. Und nachher haben sie ja das doch relativ einfach verwaltet, die Führung. Und uns immer so ein bisschen am langen Arm verhungern lassen, meiner Meinung nach.
Ja, mitspielen lassen, ne? Das war so mein Eindruck, ne? Also beim 1-3, da war ja, ich weiß nicht, im Umkreis von 10 Metern war gefühlt kein Freiburger mehr unterwegs. Also die haben dann wirklich auch, nachdem sie gefühlt safe waren, wirklich keinen Schlag mehr gemacht als nötig. Und ich hatte wirklich immer den Eindruck, wenn der HSV so richtig nochmal so richtig rangekommen wäre, dann hätten sie immer wieder einen Zahn zulegen können. Also ich fand das das war wirklich ein Klassenunterschied, das muss man so sagen. Und dann erinnert man sich so zwangsläufig dann an andere Spielzeiten zurück. Ich glaube, das letzte Aufeinandertreffen vor diesem Pokal gab es vor ziemlich genau 4 Jahren, ich glaube 2017. Ja, damals war Freiburg eben Abstiegskandidat, ne? HSV gewann 1-0. Das waren wirklich ganz andere Zeiten. Also 4 Jahre, das ist ja eigentlich nicht so ein langer Zeitraum. Das ist einmal WM, wenn man so will. Und auf einmal liegt da eine ganze Fußballwelt gefühlt dazwischen. Also ich fand, da war der HSV wirklich komplett chancenlos.
Aber da können wir ja auch eine Schleife drum machen, wenn ich da einmal noch zwischengrätschen darf. Freiburg hat halt sehr, sehr früh die Weichen richtig gestellt. Genau das, was der HSV ja jetzt als Blaupause vor der Saison auch vorgegeben hatte. Das hat Freiburg ja schon vor Jahren gemacht, dass man eben sagt, okay, wir entwickeln junge Spieler, wir entwickeln eine ganz eigene Spiel-DNA und wir entwickeln vor allen Dingen auch Marktwerte. Und dann uns Schritt für Schritt nach oben zu arbeiten. Und das hat man jetzt mehr als eindrucksvoll bewiesen.
Und es kommt ja noch was dazu. Also ich finde, ein ganz entscheidender Punkt ist ja, der wichtigste Posten, für mich ist es der wichtigste Posten in einem Profiverein. Das ist der des Cheftrainers. Und Christian Streich hat im Sommer sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert. ich weiß nicht, ich kriege sie nicht mehr alle zusammen. Wie viele Trainer hatte der HSV in dieser Zeit? 7?
Ich glaube, wir deutlich mehr. Ich glaube, wir kamen auf 14 oder so.
Ja, also, das, und ich meine, das ist, also jetzt, ich lasse jetzt großzügigerweise die Interimstrainer alle mal weg, okay, die nur 5 Wochen waren, sondern wirklich nur die, die mit Vertrag kamen. Und wenn wir allein auf die letzten 4 Jahre gucken, das meinte ich auch eben mit Konstanz, das ist doch wirklich erschütternd. Da sind immer wieder junge oder, naja, manchmal junge Trainer, Hannes Wolf zum Beispiel, angetreten, die haben dann keine Saison geschafft. Gut, da waren die Ziele dann auch offiziell, da hieß es ja immer Wiederaufstieg. Ein erfahrener Mann wie Dieter Hecking, der auch Titel geholt hat, hat es nicht hingekriegt. Daniel Schuhn, das fand ich, das war für mich fast ein Sündenfall, muss man sagen, dass man den damals auch vor Ende der Saison weggeschickt hat, der jetzt in Düsseldorf wirklich gute Arbeit macht. Das war nie konstant, nie. Und ich erinnere mich gut, dass Freiburg mit einem Cheftrainer Christian Streich auch mal abgestiegen ist übrigens aus der Bundesliga, um dann wieder aufzusteigen. Und jetzt haben die so eine, ja, man muss ja sagen, das ist ja eine unfassbare Entwicklung, neues Stadion. Die klopfen nicht nur, die hämmern ja an der Tür zur Champions League. Das ist ja wirklich unglaublich. Und das, finde ich, macht einem auch immer wieder dann Mut oder kann einem Mut machen, weil man sieht, was auch in relativ kurzer Zeit möglich ist, wenn man dann eben so ein paar richtige Entscheidungen trifft. Und die hat Freiburg eindeutig getroffen.
Was ja auch so ein bisschen für Tim Walter spricht, ist, dass der HSV jetzt seine beste Zweitliga-Rückrunde spielt. Also bisher waren irgendwie, ich glaube, maximal 24 Punkte, genau, waren drin. Jetzt haben wir 25 Punkte in dieser Rückrunde eingefahren. Also irgendwie diesen totalen Einbruch in der Rückrunde hat Tim Walter ja doch ein bisschen zumindest abbremsen können, oder Henning?
Ja, und wir haben noch keine Zweitliga-Runde so konstant gespielt, wie wir jetzt diese Runde angehen bisher. Das ist vielleicht auch mal ein Fortschritt.
Also alles spricht für Walter.
Naja, ich bin da schon bei Jörg. Dass ich das genauso sehe, er muss ein bisschen variabler noch im Spiel werden. Klar, er hat eine Variabilität drin. Das sieht man vielleicht mit dem einfachen Auge nicht, aber das geschulte Auge sieht das. Auf der anderen Seite sehe ich das aber auch so, dass er nochmal einen Plan B und einen Plan C im Spiel entwickeln muss. Und dafür sollte ein Trainer auch antreten, dass er eben sagt, ich entwickle mein Spiel stetig weiter. Und das muss jetzt eben in der Sommerpause dann passieren.
Ich würde gerne nochmal zum Freiburg-Spiel zurückkommen. Es ist ja, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Freiburg dem HSV enteilt ist. Die Gründe haben wir eben genannt. Und wenn du dann so ein Spiel angehst, dann musst du selbst einen Bombentag haben, der Gegner vielleicht keinen guten Tag haben und auch noch das Spielglück auf deiner Seite haben. Dann hast du eine Chance, so einen klassenhöheren Verein zu schlagen. Das haben wir in Köln gesehen. Wo ja viel Spielglück auch auf unserer Seite war, gerade so in den ersten Minuten im Pokal. Das war ja in Freiburg alles drei nicht der Fall. Also der HSV hatte vielleicht nicht seinen besten Tag, Freiburg hat eine sehr solide Leistung gebracht und das Spielglück so in den kritischen Situationen war nicht unbedingt auf HSV-Seite. Was mich bei dieser ganzen Geschichte am meisten gewundert und geärgert hat, ist, wie selbstverständlich doch viele noch davon ausgegangen sind, dass der HSV die kleinen Freiburger mal eben wegfiedelt. Jörg, ist dir das auch so vor dem Spiel und auch bei den Reaktionen nach dem Spiel vielleicht auch so aufgefallen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich lebe ja so ein bisschen als Reporter auch immer in so einer Blase, ne? Und die ganzen Kollegen, die ich dann getroffen habe, für die war das klar, dass Freiburg da wirklich der Favorit ist. Ne, so, und ich habe das selber auch so wahrgenommen, ne, weil allein wenn man guckt, wie sich Freiburg ja jetzt so an Land gezogen hat, wer da so im Kader steht und so weiter, also das war für mich wirklich gar keine Frage, aber dein Eindruck, Sven, ja in der Tat danach, ne, dann ich habe da noch ein paar Fanstimmen gesammelt nach dem Pokal aus und da kam wirklich in der Tat bei vielen eine Enttäuschung durch, also nach dem Motto, ja, klar, ja, wir waren ja jetzt nicht unbedingt Favorit, aber also eigentlich hätten wir doch auch weiterkommen können. So. Und das hat mich dann schon überrascht, auch vor allen Dingen nach dem Verlauf des Spiels, weil das wirklich so gelaufen ist. Ja, im Nachhinein bist du immer schlauer, ne? Aber ich habe es wirklich fast so in der Art erwartet. Ich hatte vorher noch mit unserem HSV-Reporter Mats Nicholson irgendwie gesprochen. Und Mats sagte, heute wird es ein großer Abend. Ich glaube 2-1 für den HSV. Und ich habe gesagt, echt? ich dachte immer, so ein 1-3 oder so ein 0-2 ist das Ergebnis der Wahl. Ne? Und ja, aber ich hatte den Eindruck, bei manchen oder bei vielen Fans hatte ich das auch. Da war so ein Stück weit Enttäuschung und ich glaube, das hat dann immer noch auch mit diesem Bewusstsein zu tun, dass der HSV ja natürlich in vielerlei Hinsicht der größere Verein ist. Ne? Aber sportlich eben, da fehlte eine ganze Klasse.
Wurde aber auch von den Medien teilweise so gespielt. Also im ZDF-Morgenmagazin haben sie gesagt, der kleine SC Freiburg gegen den großen HSV. Und da denke ich mir dann auch, das ist verkehrte Welt in dem Fall. Also das mal als kleinen Konter dazu.
Man hat es ja im Spiel auch wirklich gesehen, dass da so ein Klassenunterschied war, wie viel schneller und ballsicherer die Freiburger waren. Da kamen unsere Zweitligisten einfach überhaupt nicht hinterher, oder?
Nee, fand ich auch.
Ich fand also deutlich reifere Spielanlage. Ja. Die kamen uns, also wenn sie mal ins Passspiel gegangen sind, und dann war das immer so diese Drittelsekunde, die einem dann fehlte, genauso die Reaktionszeit, die du dann eben nicht hast. Und dass diese Nuancen, die machen dann eben am Ende den ganz großen Unterschied aus.
Aber wird der HSV da noch hinkommen? Wenn sie an Walter festhalten, kommt dann diese Sicherheit so, dass sie, selbst wenn sie jetzt in die Relegation kämen, dass sie dann auch die Relegation gewinnen könnten?
Also junge Leute, finde ich, leben, oder Fußballer allgemein, leben ja in erster Linie vom Selbstvertrauen. Das sieht man immer wieder, da ist Freiburg auch wieder ein gutes Beispiel. Da sind ja auch nicht nur Jahrhunderttalente, die sich dann, wie man es erwarten konnte, entwickelt haben, sondern da sind ja auch ganz viele dabei, die durch das Vertrauen des Trainers, durch kontinuierliche Arbeit große Schritte nach vorne gemacht haben. Und das ist, finde ich, immer möglich, wenn das Spielsystem stimmt, wenn die Vertrauensbasis da ist und ja, es einfach matcht zwischen Trainer und Mannschaft.
Das ist genau ein ganz entscheidender Punkt, finde ich. Ja, da bin ich zu 100% bei Henning. Vertrauensbasis muss da sein. Ja, nehmt mal das Beispiel Nils Petersen. Der würde, ich weiß nicht, bei 10 der 18 Erstligisten wahrscheinlich Stamm spielen. Ja, weil der eine überragende Quote hat. Und der setzt sich klaglos in Freiburg auf die Bank. Hat jetzt sogar nochmal seinen Vertrag nochmal weiter verlängert. Und das geht halt nur, weil er genau weiß, woran er ist bei Christian Streich. Deswegen macht er das mit und dass er auch seine Einsatzzeiten bekommt, dass er auch sein Schaufenster bekommt, wo er glänzen kann. Und das tut er dann ja auch irgendwie verlässlich. Und ich glaube, so geht das wirklich durch die Bank. Und das ist halt auch natürlich ein Riesenvorteil, also neben der Konstanten auf der Cheftrainerposition, dass Freiburg einfach einen Ruf hat, dass da sich junge Spieler entwickeln können. Und dass die einfach besser werden und dass sie da vielleicht wirklich dann den nächsten Schritt machen, ohne dass sie gleich diese ganzen Flausen da im Kopf haben. Also ich glaube, eben Schlotterbeck, der hatte jetzt nicht gleich im Kopf, aber wenn ich nach Freiburg gehe, dann lande ich aber irgendwann bei Bayern oder bei Dortmund. Sondern das ist dann nochmal eine andere Herangehensweise. Und ich glaube, das hat ganz, ganz, ganz viel einfach wirklich mit diesem Thema Vertrauen zu tun. Natürlich mit dem Trainer, aber auch mit dem Umfeld, da im Management und so weiter, dass das alles irgendwie stimmig ist. Und da ist das einfach ein Paradebeispiel, muss man sagen.
Henning, brauchen wir so eine Freiburgisierung des HSV?
Naja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, in der Sommerpause gab es eigentlich genau diese Blaupause, dass man gesagt hat, wir wollen junge Leute zum HSV holen, die entwickeln und ihnen dann ein Sprungbrett bieten, die uns dann eben durch den gesteigerten Marktwert Ablöse einspielt und dem Spieler eben ja, die Chance ermöglicht, sich so weiterzuentwickeln mit Spielzeit, mit Vertrauen, mit einem Vertrauensvorschuss auch, dass man eben sagt, klar, Spieler dürfen Fehler machen. Wir werden jetzt nicht nach einem Fehler sagen, wir setzen jetzt wieder auf arrivierte Spieler, sondern dass man das eben genau vorgezeichnet hat im Sommer und ja, dass man diesen Weg dann eigentlich auch verfolgen möchte.
Gut, ich würde vielleicht jetzt mal vorschlagen, dass wir eine kurze Pause machen und danach würde ich gerne mit euch mal über die Stärken und Schwächen des aktuellen HSV-Kaders sprechen.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zurück beim HSV Talk auf meinsportpodcast.de. Heute zu Gast sind Jörg Tegelhütter vom NDR und Henning Knob, H. Knob. 86 bei Twitter. Das war sogar aus dem Kopf, Henning. Habe ich nicht abgelesen.
Ganz hervorragend.
Wir haben eben schon so viel über die Situation beim HSV gesprochen. Henning, wo siehst du momentan so die, ich sag mal, die größte Stärke im HSV-Kader?
Also eine ungewöhnliche neue Stärke auf jeden Fall, Mentalität. Das zeichnet sich dadurch ab, dass man gerade in der Schlussphase keine Gegentore mehr bekommt, dass man sogar eher in der Lage ist, Spiele noch umzudrehen oder nochmal einen draufzusetzen. Damit einhergehen sicherlich auch eine gewisse Konditionsstärke. Die Laufwerte sind, glaube ich, immer noch mit die besten in der Liga. Und ja, eben auch das Vertrauen in den eigenen Fußball. Und dass man einen Matchplan verfolgt, der, wenn die Räder ineinander greifen, dann auch erfolgreich ist in der Regel.
Jörg, als Sven gerade die Frage gestellt hat, fiel mir als erstes die Innenverteidigung ein, weil da wirklich zwei Spieler sind, einmal mit Sebastian Schonlau und auch mit Mario Vuskovic, die mich positiv wirklich in dieser Saison überrascht haben. Gibt es für dich so Spieler, wo du sagst so, ja, das wird was?
Ja, ich finde, da gibt es eine ganze Reihe von Spielern, die sich jetzt so für mich im letzten Drittel dieser zu Ende gehenden Saison ja so nach vorne gespielt haben, wo ich echt dachte, hey, wow, die hatte ich am Anfang wirklich gar nicht auf dem Zettel. Ne? Vuskovic hast du angesprochen, gehört für mich absolut dazu. Aber auch jemand wie Suhun zum Beispiel, wo ich auch dachte, wow, was hat der in seinem Alter mit 21 für eine tolle Entwicklung da wirklich gemacht. Und auch Mikkel Kaufmann zum Beispiel ist für mich auch so einer. Und diese Spieler, die bringen so eine Art Begeisterungsfähigkeit. Und weil Henning das eben gesagt hat, was ist so die Stärke? Also ich würde das halt für mich noch ergänzen mit Begeisterungsfähigkeit, ne? Weil die einfach was ganz anderes, die bringen ein ganz anderes Leben, ganz andere Frische da auf einmal in dieses Spiel, eine Unbekümmertheit. Und das war wirklich toll. Man muss natürlich dann immer wissen, die sind nicht konstant, diese Jungen. Ne? Die klappen auch immer mal wieder weg. Also das ist nicht nur ein Schicksal, was regelmäßig Sonny Kittel ereilt, sondern eben vor allem natürlich die Jungen, ne? Dass die dann einfach dann manchmal eben auch nicht da sind, aber dafür sind sie eben auch erst 21, die dürfen dann auch Fehler machen, die müssen sich ihre Auszeit nehmen und dann ist es eben umso wichtiger, dass dann eben die anderen, die Erfahrenen da sind. Und ja, um nochmal vielleicht auf das Thema Innenverteidigung zurückzukommen, Vuskovic war ja am Anfang gar nicht gesetzt, Schonlau schon, das war ja, ich sag mal, im Sommer so der Top-Transfer des HSV und das ist natürlich wirklich eine tolle Ergänzung und ich hoffe, dass man da ja, weitermacht, ne? Dass man das weiterentwickeln kann und dass eben auch so ein Vertrauensverhältnis dann einfach entsteht und dass man da wirklich den nächsten Schritt macht.
Und wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen, das Spiel, Henning, wo siehst du die Schwächen momentan beim HSV? Was gefällt dir noch nicht so?
Also einmal die Effizienz im Spiel. Das trägt uns schon so durch die gesamte Saison oder begleitet uns schon durch die gesamte Saison, dass wir eben zu viele Hochkaräter liegen lassen. Und ja, dann, das muss man sicherlich auch ansprechen. Es ist ein riskantes Aufbauspiel und das, finde ich, ist durch, ja, einfach durch die Tatsache, dass es ein großes Risiko birgt, ist, kann das auch schnell zur Schwäche ausschlagen. Wenn wir es durchziehen und wenn es klappt, dann ist es wunderbar, wenn man dann die Pressinglinie überspielt hat und dann meistens größere Freiräume hat. Aber wenn ich so an die erste Viertelstunde in Regensburg zurückdenke, also das hätte auch ganz anders ausgehen können.
Aber da sind wir also so ein bisschen bei hätte Fahrradkette, habe ich irgendwie immer das Gefühl. Ne? Also wir sagen, jo, ja, das kann alles so schief gehen, aber gleichzeitig sagen wir auch nicht, eigentlich hätten sie 5 Tore vorne mehr machen müssen. Also
das hat sich ja so ein bisschen ausgeglichen, ne? Wenn ich sage, auf der einen Seite die fehlende Effizienz und auf der anderen Seite der riskante Spielaufbau, da hält sich sicherlich die Waage. Ich könnte dann auch noch sagen, dass wir unsere Standardsituation immer noch verbessern können. Defensiv fällt mir gar nicht so viel ein, muss ich sagen, wo ich jetzt großartige Schwächen sehe. Bei Daniel Heuer-Fernandes, der in der Hinrunde also mehr als überragend gehalten hat, da gibt es natürlich immer mal ja, seine Probleme bei zu guten Bällen, sage ich jetzt mal. Oder wenn er einen Ball mal unterschätzt, das wird ihm immer wieder passieren. Das wird er aus seinem Spiel nicht mehr rauskriegen. Das ist sicherlich auch bedingt, dass er jetzt nicht das Gardemaß eines Torhüters hat. Aber sonst die ganz großartigen Schwächen. Also wenn wir noch ein bisschen intensiver reingehen wollen, dann ist es im Spielaufbau sicherlich die Pressing-Resistenz, die man noch optimieren könnte. Und auch wenn wir schon hervorragende Laufwerte haben, muss ich manchmal sagen, dass die Laufwege noch nicht immer passen. Das sind für mich so die wenn man sie so nennen möchte, die größten Schwächen.
Ja, Jörg, hast du noch eine andere Baustelle ausfindig gemacht?
Nein, ich gehe da mit. Ich würde nur ergänzen wollen, ich sag mal, mir fehlt ab und zu immer so dieses Überraschungsmoment. Ja, also ich kriege zum Beispiel das Spiel in Kiel wirklich nicht aus dem Kopf, nicht nur, weil es ein wichtiges war, was dem HSV am Ende vielleicht sogar fehlt in der Endabrechnung, um eben wirklich irgendwo zwischen 1 und 3 zu landen, sondern auch, weil das war so absurd. Ne? Also nach dieser Unterbrechung am Anfang hat der HSV gefühlt, ich sag gefühlt, 80% Ballbesitz gehabt, hat da rumgespielt ohne Ende. Kiel hat, glaube ich, zweimal aufs Tor geschossen, irgendwie. Also viel mehr war es auf jeden Fall nicht. Ne, der HSV hatte unglaublich viel Ballbesitz, aber hat daraus nichts gemacht. Und du saßt da die ganze Zeit und dachtest, ja, jetzt muss doch mal was passieren. Und du wusstest aber irgendwie, es passiert nichts. Da schießt keiner ein Tor, weil es immer wieder Schema F war, immer wieder über außen, Wackeri, Jatta und dann irgendwie runter und hoch. Und da fehlte einfach so dieser entscheidende kleine Moment, mal was ganz anderes zu machen. Und das meinte ich auch am Anfang, da ist die Mannschaft dann für mich oftmals zu ausrechenbar. Und wenn sich da der Gegner gut drauf einstellt, dann wird es eben schwer. Ne? Dann wird es eben wirklich, wirklich schwer. Und das wäre so ein bisschen das, was man noch verbessern könnte. Oder wo man vielleicht auch nochmal personell ein bisschen nachlegen muss für die neue Saison, dass man da einfach nicht zu leicht ausrechenbar ist. Ne? Also mit Wagnermann und Jatta da immer über die Flügel. Aber das gucken sich manche Trainer wirklich ein paar Minuten an, stellen das entsprechend zu und das war's dann. So, und das wäre das, wo ich sage, da gibt es Verbesserungsbedarf.
Henning, so insgesamt, wenn man das sich anguckt, also man hört es ja auch immer wieder, dass der Kader zu dünn besetzt sei. Ist es dir da wichtiger, mehr Breite in der im Kader zu haben oder dass man so eine eingeschworene Truppe hat und wo man jetzt nicht so viele Störfeuer drin haben will? Was ist dir da lieber?
Also ich finde grundsätzlich eine eingeschworene Truppe ist das Beste, was du haben kannst. Weil es bringt dir der größte Star nichts, wenn die Mannschaft nicht funktioniert. Und nur durch individuelle Klasse gewinnst du keine Spiele. Das haben wir auch in der Vergangenheit häufig gesehen. Deswegen bin ich eher dafür, dass man ein bisschen was für die Breite tut, auf den Flügeln, aber auch für die Spitze. Also das sind so die größten Mankos für mich und sicherlich auch nochmal ein Backup für Glatze, den bräuchten wir auch noch, weil, also da kann ich nur auf Holz klopfen, dass der die ganze Saison fit gewesen ist, war natürlich auch ein Riesenfund und eine große Konstante für uns.
Zwingend, ne? Also da muss echt nachgebessert werden, weil was passiert, wenn, ne? Winzheimer geht und hat sowieso nicht die Rolle gespielt, also das ist, da hatte der HSV auch viel Glück. Also nicht nur, dass der so beständig getroffen hat, also Robert Latzel, sondern auch, dass der einfach gesund geblieben ist. Weil sonst hättest du das wirklich knicken können, in vielerlei Hinsicht. Und da brauchst du definitiv ein Backup, das sehe ich auch so.
Ich habe nochmal eine andere Baustelle, über die ich gerne mit euch reden würde. Und die heißt, ich traue es mich kaum zu sagen, Moritz Heier. Nicht Moritz Heier als Spieler, sondern Moritz Heier als Rechtsverteidiger. Mir fehlt da auf der rechten Seite komplett das Hinterlaufen jetzt, wenn auch im Zusammenspiel mit Jatta oder so, oder mal eine Flanke von außen, das geht ihm ja total ab. Und wenn dann noch Wagnermann auf links spielt, der auch nicht den besten linken Fuß hat, kommen da auch keine Flanken. Und dann sind diese Außenpositionen also ganz selten mal effektiv gedoppelt. Ist euch das auch schon aufgefallen oder dir, Henning?
Ich finde, wir müssen es als Hausaufgabe mitnehmen für die nächste Saison, dass wir für Haier eine feste Position finden. Dass er eben nicht mehr der Mann ist, der dauernd hin und her geschoben wird. Dass man eben klipp und klar sagt, okay, er ist für die Doppel-6 eingeplant oder als Achter mit eingeplant. Ich glaube nicht, dass seine dauerhafte Zukunftsposition der rechte Verteidigerposten ist. Ja, ne? Da sehe ich ihn einfach nicht.
Jörg, aber wen stellen wir denn da hin jetzt, Jörg? Der Haier da nicht hin soll.
Ja, einen neuen Mann verpflichten, ne? Irgendwie, der mit Tempo sich nicht zu schade ist, Meter um Meter um Meter um Meter zu machen. Ne? Und ich sag mal, mein Lieblingsbeispiel für den Außenverteidiger, ja, jetzt sagt nicht, jetzt greift aber ganz oben ins Regal. Aber das war eben wirklich Philipp Lahm. Das fand ich unfassbar. Der ist wirklich 20 Mal in Richtung Grundlinie gerannt und 18 Mal in diesen Situationen ist ein Robben dann in die Mitte gezogen und er ist echt umsonst gelaufen. Und du hast nie gesehen, dass der dich beschwert hat. Aber die zweimal, wo er dann zum Zuge kam, da wurde es dann echt brandgefährlich. Ne? So, und ja, solche Spieler, das ist natürlich schwer zu kriegen. Ich sehe es auch so. Ne? Also Haier ist alles, aber kein Rechtsverteidiger. Er ist wirklich ein guter Mann, verstärkt die Elf. Und aber da brauchst du natürlich auch noch mal was anderes, damit du einfach ja nicht so ausrechenbar bist. Damit du eben, damit das über rechts eben nicht nur über Bakary Jatta läuft, sondern vielleicht auch mal die Flanke vom Außenverteidiger kommt, halte ich echt ganz viel von, muss ich sagen. Ja.
Ich bin ja eh immer dafür, dass wir Bakary Jatta zum Rechtsverteidiger umschulen. Dann hat er viel Platz vor sich und kann da laufen und laufen und laufen.
Ja, und das steht nicht, und hat nicht den Druck, dass er glaubt, er muss Tore schießen. Ne? Weil er schießt ja keine Tore. Weißt du, das ist ja, weiß ich nicht. Ne? Von 10 Versuchen, weiß ich nicht, gehen 8 rüber oder vorbei. 2 kommen aufs Tor, aber so gefühlt, Tore schießt Bakary Jatta eigentlich nicht. Ne?
Ja, wow. Und wenn er dann so mehr Zeit und mehr Ruhe hat, dann kommen auch seine Flanken an.
Tja.
Also ich glaube, Jatta auch sagen, in einer Dreierkette, also oder perspektivisch in einer Fünferkette als Flügelverteidiger kann Jatta funktionieren. Das sehe ich auch so. In einer Viererkette sehe ich ihn dann nicht. Aber wir haben eigentlich unseren von der Qualität her besten Rechtsverteidiger vergessen. Und das ist ganz klar Joscha Wagnermann in meinen Augen. Genau.
Der wird ja auf links gebraucht. Ja. Und im Sommer verkauft, wenn man den Gerüchten trauen darf.
Also ich sehe es auch so, dass Wagnermann eigentlich der Rechtsverteidiger wäre, den man sucht. Man darf natürlich auch nicht vergessen, bei dem Glück, was wir mit Glatzel hatten, hatten wir das Pech mit Leibold, der über Großteil der Saison ausgefallen ist, was Muheim zwar recht ordentlich aufgefangen hat, aber dort ist ja auch noch so ein kleiner Qualitätsunterschied zwischen den beiden. Ne? Muss man ja auch ganz klar sagen. Finde ich. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, natürlich, klar. Das kannst du auch nicht, so einen Spieler wie Tim Leibold, das kannst du ja nicht 1-1 einfach mal so ersetzen. Ne? So, das ist das ist schon eine ganz, ganz wichtige Personalie. Ne? So, und von daher, ich glaube nicht, dass das sind alles ganz gute Notlösungen, die man da so entwickelt hat im Laufe dieser Saison. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie Bestand haben wird, sondern dass man da einfach nachbessern wird und sich dann ein anderes Konzept überlegt.
Henning, glaubst du, dass die feste Verpflichtung von Muheim irgendwas damit zu tun hat, dass man ihn dann eventuell auf die offensive Linksposition setzen will, wenn Leibold dann wieder da ist? Kannst du dir das vorstellen, dass das funktioniert?
Kann ich mir vorstellen. Alleine aufgrund der Abschlussstärke von Muheim auch und seine Flanken finde ich sowieso sensationell. Wäre auch ganz vorne dabei, wenn es darum ginge, ihn als Standardschützen, also für die Eckbälle und Flanken, also Freistöße aus dem Halbfeld zu benennen. Da verstehe ich sowieso nicht, warum sich Sonny Kittel immer noch den Ball schnappt, aber gut.
Manchmal überlässt er schon an Vuskovic.
Aber nur, wenn der Fanblock es fordert inzwischen. Ja. Nee, aber zurück zu Muheim. Ich fand das auf jeden Fall richtig, dass man ihn verpflichtet hat. Und ich glaube auch voll daran, dass er sein Potenzial noch mehr als andeuten wird. Bis jetzt war es ja immer nur so ein leichtes Aufflackern. Und er hatte dann, als er in die Bresche springen musste, so die ersten 4-5 Spiele, da hat er einen richtig soliden Auftritt hingelegt. Dann kam so eine Phase, wo er ein paar Wackler drin hatte, da war ab und zu mal ausgefallen, jetzt wieder diese saublöde gelbe Karte in Ingolstadt. Damit baut er sich ja selber so ein paar Barrieren auf. Aber er ist noch jung, nicht ganz jung, das muss man auch ganz klar sagen, der ist 24. Aber ich glaube fest daran, dass der noch 1-2 Schritte nach vorne machen wird. Und wenn man ihm das Vertrauen gibt, dann wird er uns das auch in irgendeiner Art und Weise wieder zurückzahlen.
So, klingt eigentlich alles ganz gut, ne?
Also ich muss doch auf einen unbesungenen Helden muss ich noch hinweisen. Und das ist unser Sechser.
Meffert.
Und unser Sechser Meffert, ja, der meiner Meinung nach so der Kit in der Mannschaft ist. So diese Verbindungsposition großartig ausfüllt, ohne sich auch nur annähernd irgendwann mal in Szene zu setzen.
Ja, der fällt nicht auf, ne?
Nee.
Aber der fällt nur auf, wenn er nicht dabei ist, weil dann.
Genau, der fällt nur auf, wenn er nicht dabei ist. Und das ist, finde ich, ein ziemlich dickes Kompliment für einen Sechser.
Wollte ich bloß nochmal in den Raum geschmissen haben, nee. Aber Henning ist bestimmt ganz anderer Meinung.
Nein, da gehe ich absolut mit. Ich finde, es ist der erste echte Sechser, der wieder Spaß macht seit Jarolim beim HSV.
Hui. Das ist eine These.
Die Messlatte ist hoch, das ist richtig, aber ich meine, von seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, die wenige Auffälligkeit, die ihr schon angesprochen habt, der einfach nur seinen Job verrichtet und so ein Mister zuverlässig, den hatten wir lange nicht im Mittelfeld auf der 6.
Ja, das stimmt.
Und das Schöne ist, man wusste genau, was man bekommt bei der Verpflichtung, fand ich.
Er hat auch nicht weiter enttäuscht, sondern er hat auch genau das abgeliefert, weil sonst kennen wir das ja, man erwartet irgendwas und die Spieler fallen ab, aber Meffert liefert einfach genau das, was wir wollten.
Ja, und das ist, ne, nehmen wir jetzt ein Gegenpart, ne, Kin Zombie, alle fragen sich ja heute teilweise noch, was ist mit dem eigentlich los? Ne, also jetzt nicht nur, weil er vom gleichen Verein kam, ne, aber So, und Jonas Meffert hat einfach beständig geliefert. Der war in Kiel schon super konstant und hat das nahtlos wirklich fortgesetzt. Und das ist wirklich, das finde ich wirklich gut. Das finde ich wirklich stark, muss ich sagen.
Wobei ich bei Kin Zombie ja immer beachtenswert finde, dass der sich ja wirklich auch für diese Bankposition nicht zu schade ist. Und die Momente, die er hat, da ackert er ja auch wie so ein Viech. Ne? Aber wie gesagt, für den muss man wahrscheinlich auch irgendwo auf dem Spielfeld eine Position erfinden. Das ist schon mein Thema. Tanja, wie lange reden wir darüber? Schon eine ganze Zeit, Jahre würde ich sagen.
Seitdem er beim HSV ist, glaube ich.
Die das überhaupt nicht gibt. Diese Position für ihn, die gibt es, glaube ich, nicht. Vielleicht ist das so wie Holtby unter Titz, der dann nur unter Titz spielen konnte. Ansonsten war es, ja, nicht ganz so doll, um das mal so auszudrücken. Vielleicht braucht Ken Zombie auch seinen richtigen Trainer.
Naja, aber Ken Zombie hat ja schon mal unter Walter funktioniert. Allerdings noch in Kiel.
Ja. Ich weiß es durchaus. Aber sonst fällt mir dazu nichts ein. So, dann zwei Namen möchte ich gerne noch mit euch durchsprechen, wo wir am Kader so am Rum dann nicht mäkeln, sondern so am Experimentieren sind oder an der Zusammenstellung sind. Einmal Ludovic Reis. Jörg, siehst du da noch riesengroßes Entwicklungspotenzial bei dem Bengel?
Also ich fange mal andersrum an. Ich finde, der hat sich in den letzten Monaten enorm entwickelt. Also am Anfang der Saison habe ich den gar nicht wahrgenommen und da pendelte der ja andauernd zwischen Platz und Bank so gefühlt. Und jetzt ist der wirklich eine konstante Größe. Und ich glaube, da kannst du erstmal mit zufrieden sein, dass der diesen Schritt auch gemacht hat. Und von daher, das finde ich erstmal wirklich total positiv. Und der Bursch hat ja auch mal gerade 21 Jahre auf dem Buckel. Also jetzt gleich auf die nächsten großen Schritte so zu hoffen, weiß ich nicht. Ich finde, der hat die Sache in den letzten Wochen wirklich gut gemacht.
Ja, Henning, man darf aber nicht vergessen, er hat ja mal mit Messi trainiert, ne? Schönen Gruß an Matthias in diesem Sinne.
Ja. Er hat ihm wahrscheinlich mal beim Trainieren zugeguckt, ja. Aber vielleicht mit meinem Zaun geluckert, als er bei der zweiten von Barcelona gespielt hat. Aber man muss ja auch dazu sagen, das ist ja ein absolut risikoloser Transfer. Dafür entwickelt er sich bombastisch in meinen Augen. Er hatte Anlaufschwierigkeiten, aber auch da kommen wir wieder zum Anfang, wo ich das auch schon gesagt hatte, dass wir vergessen einfach, dass wir den Spielern auch Anlaufphase geben müssen. Und jetzt in den letzten Spielen war ich nicht so ganz überzeugt von ihm, aber er hat auf jeden Fall angedeutet, was er kann und dass er auch eine Stütze werden kann. Und wie ihr das schon gesagt habt, der ist 21, gibt ihm nochmal 2 Jahre, dann wird es auch da eine große Marktwertsteigerung geben.
Und der läuft wie ein Bekloppter, also fast so viel wie Jonas Meffert. Also das hast du ja auch schon angesprochen, Henning, dass die Laufleistung beim HSV auch wirklich sehr, sehr gut ist, auch im Liga-Vergleich. Und da stechen dann halt wirklich Meffert und Reis heraus, weil die laufen ohne Ende.
Ja, und inzwischen kann er sich auch sein Pensum einteilen. Das konnte er am Saisonanfang noch nicht. Da war er nach 60, 65 Minuten war er platt. Inzwischen hält er die volle Distanz durch.
Ja, mein letzter Name, den ich nochmal in den virtuellen Raum schmeißen möchte, ist Sonny Kittel. Ist er wirklich so wichtig für das Team, wie Tim Walter nicht müde wird, das zu betonen? Jörg?
Ja, also natürlich, Tim Walter kann ja gar nichts anderes machen, ne, als seinen, ich sage jetzt mal, Starspieler, ne, irgendwie auch immer zu schützen und natürlich nach vorne zu nehmen, selbst wenn alle sehen, dass es bei ihm halt irgendwie gar nicht läuft und so wie eigentlich ja in den letzten Wochen. Also ich finde ja, dass viele zugelegt haben beim HSV, in dem Maße, wie Sonny Kittel abgebaut hat. Der war ja einfach dann nicht da. Und hat auch dann ja irgendwie eine, ich weiß nicht, leicht verquere Selbstwahrnehmung. Die ganze Gestik da nach dem 4:0 gegen Aue, gegen einen Absteiger. Ja, also das war ja wirklich kein Gegner, muss man sagen. Das war ja, also für den HSV war es genau der richtige Gegner in dem Moment. Aber dieses 4:0, das durfte man ja wirklich nicht überbewerten. Und dann so nach dem Motto dieser Geste, da sich den Finger auf die Lippen zu legen und nach dem Motto, sollten mal alle ruhig sein, die ihn da kritisiert haben, fand ich insgesamt schwierig. Ne? Ich verstehe den Trainer total, dass er versucht, mit ihm so durch die Saison jetzt noch zu surfen, weil er eben weiß, dass der immer wieder für einen richtig guten Moment gut ist, ne? Und in so ein Spiel auch irgendwie drehen kann, entscheiden kann. Aber ja, vielleicht ist das aber auch das Los solcher Spieler, dass die halt immer natürlich bejubelt werden ohne Ende und dann natürlich auch, ich sag mal, verbal geprügelt. Aber die Reaktion von Walter kann ich total nachvollziehen, was er da macht.
Auf der anderen Seite ist es ja auch bei Sonny Kittel so, dass er eigentlich in den Jahren zuvor immer in der Rückrunde wirklich komplett untergetaucht ist, also dann auch auf der Bank gelandet ist oder sonst wie, hat in der Hinrunde immer haufenweise Tore erzielt und auch Assists geliefert und in der Rückrunde kam gar nichts mehr. Jetzt trifft er sogar in der Rückrunde, Henning. Was ist denn da los?
Also bei Sonny Kittel, da scheiden sich ja nun wirklich die Geister. Er ist ein Scorer, er ist aber ein Scorer, der dir nicht die wichtigen Tore liefert. Er ist meist der, der die Kirsche auf die Torte setzt oder dann am Ende nochmal eine Schleife drum bindet. Aber er ist eben, du wirst aus Sonny Kittel keinen Führungsspieler mehr machen. Da sind wir uns sicherlich alle einig. Dafür macht er auch viel zu häufig den Strauß, dass er sich eben dann auf dem Spielfeld versteckt und dass es dann nur wenig lichte Momente gibt. Standards hatte ich vorhin auch schon angesprochen. Gut, wenn du 60 Mal in den Strafraum flankst, dann fällt auch irgendwann mal einer auf den Kopf vom Stürmer. Seine Qualitäten stehen außer Frage, die hat er. Aber ich sehe ihn nicht als treibende Kraft auf dem Platz, schon gar nicht, wenn es in die Quandstein geht und wenn du jemanden brauchst, der für dich die Kohlen aus dem Feuer holt. Da sehe ich Kittel nicht. Und da würde ich inzwischen so weit gehen, dass ich sagen würde, ein Zuhohn, der, wenn er fit ist, wenn er nicht aus einer Verletzung kommt, dann würde ich den immer einem Sonny Kittel vorziehen, weil ich denen dann eher die Chance gebe und dass der sich noch entwickeln kann, denn Sonny Kittel ist am Zenit angekommen. Das muss man so sagen.
Harter Tobak, aber ich mag dir da nicht zu Recht widersprechen. Tanja und ich gucken uns da 5 Minuten immer an im Stadion und sagen, na, heute hat Kittel Bock oder auch nicht.
Und genauso läuft das Spiel dann auch.
Ist so. Es ist natürlich auch so, er trägt seine Gemütsverfassung ja auch im Gesicht, ne? Oder in der Körpersprache. Du siehst es ja relativ deutlich, was gerade so in ihm vorgeht. Das ist, muss man ganz klar sagen. Gut, ich glaube, dann haben wir uns den Kader einmal so durchgeguckt. Und dann würde ich jetzt noch eine kleine Pause machen wollen und dann nochmal das momentane Drumherum um den HSV ein bisschen beleuchten, was da so abgeht, auch so in die Zukunft hinein.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Zurück hier im HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Jetzt geht's ans Eingemachte mit unseren Gästen Jörg Tegelhöter vom NDR und Henning Knob. Wir haben jetzt gerade irgendwie die ganze Zeit gesagt, oh, Tim Walter ist super, den wollen wir behalten. Der Kader ist eigentlich auch super, die haben sich entwickelt und trotzdem rumort es im Umfeld und es heißt, dass man Jonas Bolt kicken möchte, damit man einen neuen Trainer verpflichten kann. Und Jörg, erklär mir mal, was da jetzt gerade losgeht, was da abgeht, weil ich verstehe nicht, was der Aufsichtsrat oder irgendwelche aufsichtsratsnahen Personen da wollen. Ich komme da nicht hinter.
Also genau sagen kann ich es natürlich auch nicht, aber ich sag mal, das ist ja fast schon wieder ein bisschen klassisch HSV. Ne? Es finden Wechsel statt auf wichtigen Positionen im Verein und alle versuchen sich so ein bisschen natürlich jetzt ins Rampenlicht zu schieben. Ne? Und ich fand das schon sehr, ja, sehr deutlich, was der neue, in Anführungsstrichen, Finanzvorstand Thomas Wüstefeld dann ja auch gesagt hat, so nach dem Motto, ja, schnellstmöglich bitte zurück in die Bundesliga. Das ist ja auch so ein bisschen diese, ich sag mal, alte HSV-Attitüde, ne? So nach dem Motto, also der HSV, der gehört in die Bundesliga und nicht nur das, der gehört eigentlich auch unter die Top 10 und eigentlich auch unter die Top 5. So, und und dadurch kommt Unruhe. So würde ich das von außen wirklich beurteilen, einfach. Ne? So, und das ist dann immer wieder natürlich ein Thema und ich kann echt nur sagen, natürlich sind Vereinsvorstände, Sportvorstände, also nee, die Aufsichtsratschefs, ne, die sind dafür da, dass sie das Personal bestimmen, was dann den sportlichen Erfolg auf den Weg bringen soll. So, und davon musst du natürlich überzeugt sein. Aber ich hoffe halt jetzt wirklich nicht, dass wieder alles über den Haufen geworfen wird. Ne? Und dass wirklich im Grunde fängst du dann ja wieder, würdest ja wieder bei Null anfangen. Weil dann kommt der neue Trainer oder erstmal kommt der neue Sportvorstand und der holt dann wieder einen neuen Trainer und der neue Trainer, das Erste, was ein neuer Trainer sagt, ist, also mit diesem Kader, ne, die ganzen Leute, die wir jetzt so durchgegangen sind, die wir auch gelobt haben, ne, die sagt, was soll ich denn mit denen? So, dann werden wieder 8 neue eingekauft. Und das bei überschaubaren Finanzen. Ne, so, und das ist immer dieser Kreislauf und den musst du jetzt einfach mal durchbrechen. Und ich hoffe, dass jetzt alle ihre Eitelkeiten da so weit im Griff haben, dass sie erstmal jetzt mit voller Kraft die Saison vernünftig zu Ende spielen.
Henning, jetzt wäre es an dir mal, deine Bolt-Raus-These zu untermauern. Oder hast du da gar keine parat?
Also Sven, ich glaube, dir ist heute ein Sack Blumenerde auf den Kopf gefallen. Anders kann ich nicht vorstellen, wie du auf diese, wie du auf diese These kommst. Nee, also ich habe ganz große Bauchschmerzen bei dem Thema und ich sehe auch ganz, ganz schlechte Vorboten aktuell. Wenn wir das von hinten einmal aufzäumen, dann ist es ja nun mal so, dass wir das Thomas Wüstefeld Anteile von Kühnes HSV-Anteilen günstig erworben hat, dass er somit ein Vertrauter von Opa Kühne ist und dass der jetzt aktuell als Interimsvorstand Finanzen bei uns festsitzt und es ja jetzt auch schon Gerüchte gibt, dass er das gerne weitermachen würde. Dann eben die Kumpanei zwischen Jansen und Kühne. Dann, dass Kühne jetzt das Stadion, die Namensrechte nochmal erworben hat und das Volksparkstadion genannt hat. Das sind für mich alles ganz, 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 ganz böse Vorboten. Und ich befürchte einfach, dass es so ist, dass Opa Kühne, bevor er dann das Zeitliche irgendwann segnet, denkt er sich, ja, der HSV muss nochmal in der ersten Liga spielen zu meinen Lebzeiten. Deswegen muss ich jetzt in irgendeiner Art und Weise das Portemonnaie wieder aufmachen. Und das ist der schlechtmöglichste Weg, den ich in meinem Kopf habe. Also dieses Szenario, das bereitet mir so große Bauchschmerzen und geht ja nicht nur mir so. Ich lese es jetzt nahezu täglich auf Twitter, dass da Leute eben sich vom Verein abkehren möchten, sollte dieses Szenario eintreffen und ich glaube diesen Personen sogar diesmal. Es gibt ja immer welche, die sagen, wenn der HSV das wieder nicht schafft, dann war es das jetzt endgültig, aber das ist ein Szenario, da könnte ich diesen Schritt sogar nachvollziehen. Und also um die Kette einmal zu Ende zu spielen, Kühne wird quasi wieder installiert beim HSV, er macht das Portemonnaie auf, Bolt geht durch den Aufsichtsrat, dadurch wird dann auch Horst Rubesch die Segel streichen, was ein Riesenfund ist oder ein Riesenverlust, den wir dann zu beklagen hätten. Und dann geht das eben wieder von vorne los, so wie Jörg das gerade angesprochen hat.
Also eigentlich sind es weniger Vorboten als die Geister der Vergangenheit, die da sich plötzlich wieder auf den Weg machen und beim HSV regieren wollen. Jörg, die Person Jonas Bolt, die steht jetzt ziemlich im Mittelpunkt. Er hat sich auch wieder so ein bisschen mehr in die Medienarbeit jetzt reingebracht, nachdem er es eigentlich über 1,5 Jahre fast komplett an Michael Mutzel abgegeben hatte. Jetzt ist er selber wieder sehr präsent. Was hältst du von Jonas Bolt? Ist er der Richtige, um dann doch in seinem vierten Jahr endlich mal den Aufstieg zu schaffen? Oder glaubst du, dass der Aufsichtsrat da durchaus richtig liegt, wenn er sagt, nee, mit Bolt wird das nichts mehr?
Naja, ich meine, er hat es nun ein paar Mal versucht. Und wenn man das mal ganz nüchtern sieht, dann hat er eigentlich auch, ich sag mal, ein bisschen bösartig in bester HSV-Tradition einfach Trainer dann früh entlassen, wenn der sportliche Erfolg nicht so kam, wie er hofft. Was er jetzt macht, finde ich relativ nachvollziehbar, dass er dann die Öffentlichkeit geht und natürlich irgendwie sagt, ich spreche mit der Mannschaft, ich spreche mit dem Umfeld, da ist von Kritik am Trainer nichts zu hören. Das sind irgendwelche anderen, die zu ungeduldig sind. Das ist natürlich eine klare Ansage. Also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Bislang, finde ich, er ist ja damals mit wirklich ganz, ganz großen Vorschusslorbeeren gekommen, hat er das, glaube ich, nicht umsetzen können, hat er da nicht geliefert. Ich muss auch sagen, ich bin neulich wirklich mal richtig zusammengezuckt. Also erst zusammengezuckt, dann war ich sogar ein bisschen verärgert, weil er bei uns im NDR Sportclub so einen Satz gesagt hat, sinngemäß, nagelt mich jetzt nicht genau aufs Zitat fest, aber der HSV ist ja eigentlich so, was Historie und so angeht, der größte Verein nach Bayern München. Ja, werden jetzt viele sagen, ja wieso, aber das stimmt doch. Ja, aber in der derzeitigen Situation dachte ich, Alter, das verbietet sich doch gerade. Das verbietet sich doch, diese ewig alten Vergleiche nach dem Motto, ja okay, die Bayern sind ein bisschen weg, aber danach kommen doch eigentlich schon wir, wenn es mal ein bisschen besser läuft. So, und das fand ich wirklich erschütternd. Und gleichzeitig hat er sich dann beschwert, dass der HSV mal ganz anders wahrgenommen und auch ganz anders kritisiert würde. Ja, der HSV ist ein anderer Verein, natürlich. Das ist ein großes Umfeld, ein Riesenstadion, der hat andere Verträge am Laufen und so weiter. Also wirst du natürlich auch in der Öffentlichkeit anders bewertet. Und trotzdem geht das ja einher, oder ist es ja möglich, dann trotzdem einfach mal den Realitäten so ein bisschen Tribut zu zollen und sich ein bisschen bescheidener zu geben. Ne? Also wirklich, ich finde, ich vergleiche mit den Bayern in welcher Form auch immer, nein. Geht halt irgendwie nicht. Ne? So. Und von daher, ich bin, was diese Person angeht, was Jonas Beuth angeht, bin ich auch zwiegespalten. Aber insgesamt einfach wirklich von draußen betrachtet, dass ich sage, so, ja, vielleicht hat er zwei Versuche gebraucht, um den richtigen Trainer zu finden. Ne? Und dass so eine Entwicklung jetzt endlich mal eingeleitet wird. Ja, auch mit jungen Spielern. Ich meine, Hamburg war doch dafür reif. Nachdem man jahrelang immer, ich sag mal, eher ältere Ex-Stars irgendwie verpflichtet hat. Das war ja reif an der Zeit, dass man auch junge Spieler holt und eben was vorantreibt. Und das würdest du jetzt irgendwie komplett abreißen, wenn du jetzt die große Rutsche machst und den Sportvorstand irgendwie entlässt, den Trainer dann irgendwie als Folge quasi. Davon halte ich gar nichts, egal wie ich zur Person Jonas Beuth stehe.
Henning, wie siehst du Jonas Beuth? Siehst du ihn ähnlich kritisch oder hast du dann noch andere Sachen, die dir zu Jonas Beuth auf der Zunge liegen?
Also ich finde, und da gehe ich glaube ich bei Tanja mit, dass Jonas Beuth die auf der Ebene die beste Verpflichtung ist, die wir in den letzten Jahren getätigt haben. Der hat erstmal für ein ganz großes Plus gesorgt, dass wir, ich weiß gar nicht, 20 Jahre in Hamburg nicht hatten, und das ist Ruhe. Wir hatten jetzt wirklich mal, ja, seit dem Kräftemessen mit Bernd Hoffmann damals hatten wir Ruhe im Verein. Da gab es natürlich noch so ganz kleine Baustellen mit Wettstein, aber grundsätzlich finde ich, dass wir für unsere Verhältnisse eine ruhige Zeit jetzt hatten, und das droht ja jetzt so langsam zu kippen, aber ich will da nicht vom Thema abweichen wieder. Jonas Beuth hat jetzt seinen zweiten Trainer verpflichtet mit Tim Walter. Davor hatte er lediglich Daniel Thun verpflichtet. Warum er Daniel Thun entlassen hat, das ist ja immer noch so die große Unbekannte. Es gab ja Gerüchte, dass die Mannschaft sich so ein bisschen gegen den Trainer gestellt haben soll, dass der Mannschaftsrat ja bei Beuth ans Büro geklopft hat und so dann quasi den Trainer entlassen hat. Und dann hast du auch als Vorstandsvorsitzender, oder in dem Fall damals warst du noch Sportchef? Nee, damals war auch schon Sportvorstand. Ja. Da hast du gar keine andere Handhabe. Was willst du denn da machen? Wenn die Mannschaft sagt, das geht nicht mehr mit dem Trainer, dann hast du keine andere Möglichkeit. Und das habe ich Jonas Beuth damals auch abgenommen, als er sagte, dass ihm das wirklich leid tut, dass er jetzt Daniel Thun entlassen musste. Und wir müssen das, glaube ich, nochmal anders analysieren. Dieter Hecking war ein Trainer, der nur zum HSV gekommen ist unter gewissen Voraussetzungen. Man hat ihn genau die Mannschaft hingestellt, die er haben wollte. Der hat quasi jeden Spieler bekommen, den er haben wollte. Dafür wurde auch für Zweitliga-Verhältnisse großes Geld in die Hand genommen. Er war am Ende aber ja, nicht mehr der, der die letzten Körner in sich hatte. Das hat er auch hinterher selber bestätigt in Interviews, wo er gesagt hat, nee, beim HSV, da habe ich gemerkt, dass ich amtsmüde bin. Und deswegen ist er den Schritt gegangen in die Sportmanagement-Ebene. Und dann mit Daniel Thun, da hat ja eigentlich vieles oder eigentlich alles gepasst in der Hinrunde und dann in der Rückrunde kam irgendwie der Schlendrian rein. Andere sagen ja immer noch, dass es an der Verletzung von Toni Leisner lag. Das ist mir aber zu kurz gesprungen. So, um das einmal nochmal kurz resümiert zu haben. Jetzt ist es so, dass Jonas Beuth das erste Mal richtig kreativ werden musste. Von den Spielern her, die er verpflichtet hat. Ich meine, wie viele Spieler, die wir jetzt in diesem Sommer verpflichtet haben, sind denn wirkliche Fehleinkäufe? Mir fehlt da nur mit Abstrichen, fällt mir nur Kaufmann ein. Und alle anderen, die gekommen sind, also ein Vuškovic, ein Schonlau, ein Meffert, ein Reis, ein Glatzel, haben wir alle angesprochen. Also wenn wir davon behaupten würden, dass die nicht eingeschlagen sind, dann denke ich mal, würden wir das Thema verfehlen. Und deswegen halte ich nach wie vor große Stücke auf Jonas Beuth. Wir alle wissen nicht, wie viel Unruhe vorher herrschte beim HSV intern, was für ein Chaos das gewesen ist, bis er dann letztendlich für ein bisschen Ruhe gesorgt hat. Und wir wissen auch nicht, wie viel Geld dem HSV zur Verfügung stand im Sommer, beziehungsweise jetzt im Winter. Wie groß das Risiko gewesen wäre, Stichwort Pandemielage. Und deshalb bin ich nach wie vor d'accord mit dem Weg, den er geht. Und das Einzige, was mich immer mal ein bisschen stört, ist halt seine ja, leicht arrogante Art. Aber ich finde, das passt auch ein Stück weit zu Hamburg und deswegen kann ich immer nur dafür plädieren, dass Jonas Beuth bitte noch in den nächsten Jahren unser Sportchef vom HSV ist.
Tanja, ich möchte dich jetzt nochmal in diesem Moment mit ins Boot holen, weil ich genau weiß, dass du eine wichtige Meinung zu Beuth hast und ihn, Henning hat es eben gesagt, als besten Transfer des HSV in den letzten Jahren oder Jahrzehnten bezeichnest. Führt das doch nochmal aus.
Also, ich finde tatsächlich, ich gebe Jörg völlig recht, Jonas Beuth wirkt manchmal sehr dünnhäutig in seinen Aussagen und ist auch manchmal ein bisschen auf Abwägen und einige Aussagen in der Öffentlichkeit sind dann vielleicht auch nicht ganz zu Ende gedacht. Aber grundsätzlich finde ich, er hat eine wahnsinnige Transparenz reingebracht in die Arbeit des Vorstandes. Also er erklärt sehr viel, was seine Entscheidung betrifft. Also ob das die Entlassung von Daniel Thun war, auch der Abgang damals von Dieter Hecking, das war ganz klar kommuniziert. Dieter Hecking hatte nicht den Willen, eben junge Spieler aufzubauen, sondern wollte lieber einen fertigen Kader sozusagen haben. Und das kann er gut erklären. Und er bringt eine sehr menschliche Seite auch mit rein. Also das haben wir alleine an Bakary Yatta gemerkt. Und jetzt auch die jungen Spieler, mit welcher Leidenschaft die da rangehen, das können die auch nur, wenn das ganze Umfeld sie so ein bisschen trägt und sie da so ein bisschen unterstützt und das auch fördert. Und ich finde, das ist auch wirklich viel auf Jonas Beuth zurückzuführen. Also wir wissen alle, dass damals der Machtkampf mit Bernd Hoffmann, dass als Bernd Hoffmann dann gegangen war, auf der Geschäftsstelle ordentlich durchgeatmet wurde, weil da eben dann die Chemie nicht so stimmte und Jonas Beuth das viel besser, viel menschlicher irgendwie hingekriegt hat. Und von daher, ich bin ein absoluter Verfechter von Jonas Beuth und finde auch wirklich, dass er für die Verhältnisse und für das, was wir in den vergangenen 10, 15 Jahre beim HSV erlebt haben, ist ja einfach Bombe. Also da hatten wir niemanden Besseren.
Ja, wir haben alle gesagt, nicht immer aus den gleichen Gründen, dass Bolt auf jeden Fall bleiben sollte, bleiben müsste, um auch irgendwo auf dem Platz, aber auch abseits des Platzes für eine gewisse Konstanz zu sorgen, um auch vielleicht auch mal etwas aufzubauen. Jörg, wie groß ist jetzt wirklich die Gefahr, dass das Bolt gehen muss? Ist dieses Szenario, was Henning geschildert hat mit den Kühne Connections, möchte ich sie mal nennen, wirklich da so am Bohren und am Basteln, dass das höchstwahrscheinlich dabei rauskommt oder wahrscheinlich dabei rauskommt, dass Bolt gehen muss?
Könnte sein. Da bin ich wirklich nicht nah genug dran. Ich höre es halt auch nur quasi rumoren. Man kann das dann ja immer ganz gut interpretieren. Ne? Also wenn sich eben wie jemand wie Jonas Bolt dann so in die Öffentlichkeit begibt und ja quasi ohne, wenn auch ohne Namen zu nennen, ich sag mal dann leitende Gremien irgendwie anzählt, das ist dann auch immer schon ein mutiger Schritt. Ne? Da bewegst du dich auf Eis und es knackt, finde ich. Ne? So, das lässt dann schon tief blicken. Aber ob es jetzt wirklich so kommt, das hat sicherlich auch damit zu tun, jetzt überlegt mal, der HSV gewinnt noch seine letzten beiden Spiele und aufgrund irgendwelcher Zufälle steigt die Mannschaft am Ende direkt auf. So, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da komplett alles wegrasiert wird, natürlich eine ganz andere oder eine viel geringere, als wenn der HSV am Ende nur Vierter wird und was weiß ich, durch schlechte Leistungen da noch den möglichen dritten Platz oder was auch immer verspielt. Ne? Also das hängt natürlich jetzt auch so ein bisschen an den letzten zwei Spielen.
Obwohl wir gerade gehört haben, oder ich habe es auf jeden Fall gelesen, dass der Walterball in der ersten Liga ja viel zu teuer wäre, den kann sich der HSV gar nicht leisten. Ich weiß gar nicht, wo stand das? Wer hat das gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich fand das so abstrus, das musste ich einfach mal zum Besten geben. Henning, ist das so?
Also sehe ich komplett anders. Ich sehe es einfach so, dass man entwickeln kann. Und wir hatten vorhin das wunderbare Beispiel mit Freiburg. Da ist auch A, nicht alles über Nacht entstanden und B, hat man dort eine Leistungskultur aufgebaut und eine Durchlässigkeit, die man wahrscheinlich so im deutschen Profifußball nirgendwo anders findet. Und das kann eben auch ein Weg sein. Und warum soll das denn mal nicht beim HSV funktionieren? Die ersten Nachweise sind ja schon da.
Muss ich nur noch halt einer in Wind stellen und alles, was da so an Sachen angeweht kommt, wegfischen. Ist das Jonas ja. Bolt?
Nee, Horst Rubesch, der ist doch Fischer.
Der ist Angler, nicht Fischer.
Ja, umgangssprachlich.
Ja. Ich glaube, wir können jetzt noch ein bisschen rumspekulieren oder auch nicht. Bringt uns jetzt nicht viel weiter. Wir haben das gesagt, was zu dem Thema zu sagen ist oder was uns wichtig war zu sagen. An dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur, mich bei euch ganz herzlich zu bedanken für eure Zeit und für eure Meinung. Ich fand das recht interessant. Hätte vielleicht ein bisschen kontroverser noch sein können, aber Henning wollte ja den Ball raus und nicht in den Mund nehmen. Insofern konnten wir damit nicht dienen. Also herzlichen Dank für eure Zeit und Tanja, du noch famous last words?
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.